Herzlich willkommen zur Sendereihe Spiritualität hier bei Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Marion Kuhl. Die Erscheinung des Herrn, drei König, Taufe und Hochzeit zu Kanaan, das ist heute unser Thema mit Pfarrer Fritz May aus Langenfeld. Heute feiert die Kirche das Fest der Taufe des Herrn, Jesus Christus, der sich von Johannes im Jordan taufen lässt. Wenn man das Stundengebet der Kirche mitbetet, da findet man am 6. Januar bereits in der Benediktus-Antiphon drei Ereignisse aus dem Leben Jesu schon zusammengefasst. Eine Zusammenschau von der Ankunft der drei Könige, der Taufe des Herrn, die wir heute feiern, und die Hochzeit zu Kanaan, bei der Jesus sein erstes Wunder wirkt, indem er Wasser in Wein verwandelt. Da heißt es in der Antiphon: Heute wurde die Kirche dem himmlischen Bräutigam vermählt. Im Jordan wusch Christus sie rein von ihren Sünden. Die Weisen eilen mit Geschenken zur königlichen Hochzeit. Wasser wird in Wein gewandelt und erfreut die Gäste. Halleluja. Soweit die Benediktus-Antiphon vom 6. Januar. Wir haben heute deshalb einmal dieses Thema gewählt, die Erscheinung des Herrn, drei König, Taufe und Hochzeit zu Kanaan. Diesen Zusammenhang betrachten wir heute zusammen mit Pfarrer Fritz May aus Langenfeld. Grüß Gott, Herr Pfarrer May.
Und grüß Gott Ihnen, grüß Gott allen daheim.
Manche fragen sich jetzt vielleicht, was ist denn das? Drei Ereignisse aus dem Leben Jesu, einmal als Kind, dann bei seiner Taufe und dann einige Zeit später mit seinen Jüngern. Wie kommt es, dass die Liturgie der Kirche die alle drei zusammenfasst und sagt, heute passiert das alles?
Das ist echt ein, das ist unglaublich, das ist wirklich was zum Nachdenken. Der Schlüssel liegt in der Beschreibung, nämlich dass die Erscheinung des Herrn, dieses Erscheinen, das was Epiphanie ist, das ist dieses Sichtbarwerden. Ich zeige mich, ich zeige auf. Dieses, ich offenbare mich. Und das eben zeigt er, ist bei den drei Königen, komischerweise, bei der Taufe und bei der Hochzeit zu Kana. Und dieses Sichtzeigen ist ein ständiger Prozess. Man könnte sagen, er ist sich andauernd am Zeigen, am Offenbaren. Und wie das noch tiefer zu verstehen ist, das versuche ich dann nachher dann Ihnen und euch rüberzubringen.
In der Liturgie kommt ja öfters dieses Heute vor. Also ich denke da an Gründonnerstag, da ist es auch in der Nacht, in der er verraten wurde, und das ist heute. Und da ist das genauso.
Genau. Und das ist einfach auch diese Liturgie, da möchte ich nämlich auch rein, nachher in einem Schritt, dass wir uns das bewusst machen, es ist wirklich Realität heute. Wir sind Zeugen dessen, wir können es bezeugen. Es ist nicht, was ich mir aus der Erinnerung herausholen muss, sondern es ist, was ich wirklich leibhaft erleben kann und auch erlebe.
Dann sind wir gespannt, wie diese drei Feste, sage ich mal, zusammenhängen. Aha. Die drei Ereignisse, die Erscheinung des Herrn, drei Könige, Taufe und Hochzeit.
Und Hochzeit, genau.
Dann, bitteschön.
Danke Ihnen sehr. Meine Lieben, das ist so wesentlich, wirklich wesentlich, was wir heute für ein Thema haben. Es ist so wesentlich, weil es geht um Gott. Es geht wirklich um Gott. Was hat Christus bringen wollen, fragt der Vater Benedikt in seinem Jesusbuch Band 1. Was hat er bringen wollen? Und dann sagt er ganz einfach, Gott. Gott. Er hat Gott bringen wollen. Gott. Und das ist heute dran. Was ist die Erscheinung des Herrn? Was ist dieses Sichtbarmachen? Dieses Epiphanie, dieses Epi und dieses Phaino. Nein, das ist eben auf oben, diese Präposition, und ich zeige, das Feino, man könnte das, hängt auch zusammen mit Phänomen, dieses ich zeige, dieses aufzeigen, dieses sichtbar machen. Und Gott sichtbar machen. Noch mehr, nicht Gott von außen, sondern Gott von innen. Das Wesen Gottes sichtbar machen. Darum geht es mir heute. Das Wesen Gottes sichtbar machen. Darum ist diese Antiphon, die klingt so wie von außerirdisch. Das ist wirklich, wie dann fragst du denn, du das erste Mal liest, das ist doch nicht möglich. Heute wurde die Kirche dem himmlischen Bräutigam vermählt. Ja, wo sind denn bei den drei Königen die Kirche? Wer ist denn da die Kirche und wieso denn der Bräutigam? Und da gibt es ja gar keinen Hochzeitsmarsch. Und wo ist denn das Gewand? Und was hat denn das überhaupt damit zu tun? Das kann doch gar nicht sein. Und dann eben dieser Dreischritt von Jordan, von den drei Königen und von den Gästen bei der Hochzeit zu Kana. Denn das ist das Wesen Gottes, nämlich Hochzeit. Das Wesen Gottes ist Hochzeit und das wird heute sichtbar. Und das ist dieses Phänomen, da gebrauche ich das Wort ja auch schon sogar im Umgangssprachlichen. Es ist ein Phänomen, das wirklich Gott sich sichtbar machen will. Er will sich mitteilen, er will sich offenbaren. Und das ist das, was man Erscheinung nennt. Und wer ist Gott? Wie ist sein Wesen? Sein Wesen ist das Licht. Wir wissen doch im Johannesbrief, der Apostel sagt, Gott ist das Licht und keine Finsternis ist in ihm. Er ist das Licht. Gott ist das Licht. Das Licht. Und dieses Licht, meine Lieben, erklärt er weiter hinten noch mehr, nämlich Gott ist die Liebe. Das Licht ist Liebe. Das Licht ist Liebe. Gott ist das Licht und das Licht ist Liebe. Und was ist diese Liebe und was ist Gott? Gott ist Beziehung. Gott ist Beziehung. Wenn wir den Blick in die heiligste Dreifaltigkeit werfen, und zwar innergöttlich, mein Lieben, und da müssen wir uns immer wieder bewusst machen, Gott ist ja Beziehung, Gott ist ja Hochzeit. Und auch dieser Begriff Hochzeit wünsche ich mir, dass wir den wirklich ganz neu kodieren, nämlich von Gott her. Von Gott her. Nicht von den Menschen, was wir kennen von Hollywood, sondern von Gott her, wie er wirklich wahrhaft ist, nämlich wie das Wesen Gottes wirklich ist. Und dann ist die erste göttliche Person der Vater, der sich ganz im Sohne ausspricht. Der Sohn ist der, der gezeugt ist. Man könnte auch sagen, bezeugt ist, der gezeugt wird vom Vater, aber nicht geboren, sondern wären es ja zwei Götter. Und dieses Wort, diese Zeugung des Wortes ist praktisch, wie sagte Scheben, ein Produkt des Geistes und der Stimme. Diese Vereinigung von Geist und Stimme, wenn man das mit den menschlichen Vokabeln beschreiben möchte, des Vaters da geht, das ist dann das Wort. Und diese Hingabe ist für mich immer jedes Mal faszinierend, wenn ich das erklären darf. Denn in der Scholastik bringt man den Begriff des Actus Purus. Wenn ich ein Wort spreche und es Ihnen sage, bleibe ich ja nach wie vor hier in meinem Studio sitzen. Aber wenn der Vater sich dem Sohn schenkt, wenn er spricht, ist praktisch sein Platz leer. Er verschenkt sich ganz und gar. Er spricht sich ganz und gar im Sohne aus, und zwar aus der Liebe. Er hält sich hin, er gibt sich hin. Das ist Liebe. Er verschenkt sich ganz bedingungslos. Und was macht der Sohn? Der empfängt sich ganz. Er empfängt sich ganz und dann antwortet der Sohn. Und schenkt sich ganz dem Vater zurück. Und man könnte sagen, ja, wenn er sich in dem Moment dann dem Vater zurückschenkt, wenn man dann diesen Film, diesen Blick anhalten würde, ein Standbild machen würde, dann wäre der Platz des Sohnes vollständig leer, weil er eben auch ganz Gott ist und sich dem Vater ganz zurückschenkt, antwortet. Und aus diesen beiden Liebe, aus dieser Bezeugung von Vater und Sohn, da geht der Heilige Geist hervor. Und auch da die Begriffe müssen wir uns klar machen, das ist eine andere Beziehung als zwischen Vater und Sohn. Nämlich wir beten doch im großen Credo, wir glauben an den Heiligen Geist, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht. Eben, darum sagt man ja auch Hauch und nicht Wort. Hauch. Und dieser Hauch kommt eben nicht aus dem Geist und der Stimme, sondern aus dem ganzen Raum des Leibes, wenn man es menschlich formuliert. Darum ist der Begriff so wunderbar präzise. Er kommt also praktisch aus dem ganzen Raum Gottes, des Vaters und des Sohnes. Und er hat quasi die Körpertemperatur des Leibes angenommen. Er ist aus dem Leib und er ist Leib, obwohl es Hauch ist. Und so ist es bei dem Vater und dem Sohn auch. Aus dem Vater und dem Sohn, ganz Liebe, ganz Gott, geht Gott, der Heilige Geist, hervor. Mit derselben Gottheit, mit derselben Allmacht, mit derselben Majestät. Aber doch eben anders als der Sohn. Spüren Sie? Das ist Gott als Gott. Das ist Gott als Gott, nämlich. Das ist das Licht. Das ist Gott. Das ist Hochzeit, das ist Bund, das ist Licht, das ist Leben, das ist Bezeugung. Und darum geht es, mein Lieben, das ist der Ausgangspunkt, das ist der Startpunkt für die Betrachtung heute eben halt auf unsere drei Ereignisse. Dieses ganz, ganz wichtig ist, es geht um den Bund, es geht um die Hochzeit, um die Bindung, um die personale Bindung. Ganz, ganz wichtig. Und jetzt im nächsten Schritt, dann schauen wir nämlich drauf, was war denn da bei den drei Königen? Die drei Könige waren nicht jüdischen Glaubens. Die waren nicht jüdischen Glaubens. Und sie haben den Stern aufgehen sehen, sie haben das Licht aufgehen sehen. Ne, so in den Recherchen, so die letzten Tage, das war so schön, wie dann auch unsere heiligen Väter, sage ich mal, Franziskus angefangen, wie er dann den Benedikt zitiert und was Benedikt sagt und Johannes Paul sagt. Ich würde es am liebsten alles ihnen vortragen, und aber das sprengt die Stunde jetzt. Es ist so schön, wie die dann auch immer auf das Licht zu sprechen kommen und wie dieses Licht eben erleuchtet. Und mir ist so wichtig, mein Lieben, dieses Licht ist eben nicht nur, da geht ein Licht an, sondern dass dieses Licht eben etwas ist, was in einer anderen Dimension. Es heißt hier, auf diese Weise das Wort, das im Inneren des Menschen leuchtet, auf diese Weise wird das Licht sozusagen das Licht eines Wortes, weil es das Licht eines persönlichen Antlitzes ist, ein Licht, das uns, indem es uns erleuchtet, ruft und sich in unserem Gesicht widerspiegeln will, um aus unserem Innern heraus zu leuchten. Das ist aus der Enzyklika über den Glauben, Lumen Fidei 33. Denn dieses Licht kommt über das Wort, das Licht eines Wortes. Wir denken ja bei Licht an Sonne, an Lichtquelle. Aber auf einmal ist das Wort die Lichtquelle. Das Wort ist die Lichtquelle. Merken Sie, wie wir das neu kodieren müssen? Das Wort ist die Lichtquelle. Das Wort ist Fleisch geworden. Das fleischgewordene Wort ist die Lichtquelle geworden. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel, wird dann später Simeon sagen im Tempel. So, und dieses Licht, dieses, was aufgegangen ist aufgrund der Menschwerdung, das haben die drei Könige gesehen oder was sie auch immer waren. Und sie sind diesem Licht gefolgt, diesem Wort gefolgt, dem Wort gefolgt. Sie haben sich angesprochen gefühlt. Und das Allerwichtigste ist eben, sie haben geantwortet. Da liegt der Schlüssel. Da liegt der Schlüssel. Die drei Männer haben geantwortet. Sie haben das ist der Schlüssel. Und dann sind die los. Wie viele hundert Kilometer und dann zur damaligen Zeit. Nicht, dass ich in der Schule erklären, habe ich immer eine helle Freude dran, so mit modernen Kommunikationswegen und Mitteln eben halt das zu erklären. Da gibt es eben keinen Billigflieger, wo die sich mal eben reinsetzen, mal rüberfliegen und dann und so weiter. Nein, die mussten sich auf den Weg machen. Wie viele Tage waren die unterwegs? Und dann kommen die nach Jerusalem und in Jerusalem erschreckt der König. Aber der König konnte seine Berater fragen und die konnten ihm antworten, tatsächlich, es ist verheißen, in Bethlehem wird der neue König geboren. Der wusste es, der kannte die Schriften, er kannte das Wort, aber das Wort war noch nicht Fleisch geworden. Und hat das ernst genommen, hat das nicht ernst genommen? Er erschrak durch das Zeugnis, durch das Bezeugen der drei Könige. Und dann kommt dieses heuchlerische Wort, geht hin, damit auch ich anbeten kann. Und dann gehen die dann tatsächlich hin und gehen in das Haus und finden das Kind und Maria, seine Mutter. Und dann nahmen sie die Geschenke heraus und beteten es an. Wie sagt Vater Benedikt in seinem dritten Band, da spricht er auch von der Proskynesis, wie dann die drei Könige wirklich das Knie beugen und ihm als König die Ehre geben. So, und das ist die Antwort, diese Kniebeuge, diese Anbetung, das ist die Antwort. Das ist die Antwort. Sie beugen das Knie, sie gehen die Beziehung ein zu diesem König, sie gehen den Bund ein mit dem König. Meine Lieben, so nebenbei, in Klammern und trotzdem gar nicht so unwichtig, dieses, was wir uns das bewusst machen, die drei haben nur ein neugeborenes Kind gesehen, bis maximal 2 Jahre. Denn anschließend hat ja Herodes alle Jungens bis zum Alter von 2 Jahren töten lassen. Also Jesus hätte ja auch schon bis zu 2 Jahre sein können. Wenn man sich das vorstellt, wenn man so ein einjähriges, anderthalbjähriges Kind sieht, das schon die ersten Schritte macht und die ersten Worte nachspricht. Und vielleicht hat der Kleine dann auch schon die drei Könige begrüßen können mit in einem ganz kindlichen, wunderschönen Shalom. Ja, ich weiß es nicht, aber trotzdem ist der Gedanke total schön für mich. Und darum geht es heute, dieses Licht über das Wort, was Fleisch geworden ist, hat die Herzen der drei Könige berührt. Vater Benedikt sagte am 6. Januar 2006, im Geheimnis der Epiphanie zeigt sich also neben einer Bewegung der Ausstrahlung nach außen eine Bewegung der Anziehung hin zum Zentrum. Hin zum Zentrum, welche die schon im Alten Bund geschriebene Bewegung vollendet. Die Quelle dieses Dynamismus ist Gott. Ein einziger in seinem Wesen, dreifaltig in seinen Personen. Und das ist das, was ich eben erklärt habe. Der alles und alle an sich zieht. Die Person des menschgewordenen Wortes erscheint somit als Prinzip der Versöhnung und der universalen Einigung. Diese Antwort, diese Bewegung, dieses Er macht den ersten Schritt und die drei Könige antworten und gehen hin zum Zentrum und gehen diesen Bund ein. Soweit der erste Schritt. Der nächste Schritt, meine Lieben, ist dann praktisch 30 Jahre später, wo Jesus dann getauft wird. Ja, und da kann man dann tatsächlich von der Erscheinung sprechen. Da offenbart sich Gott tatsächlich. Nämlich dann ist es wirklich, dass der Vater seine Stimme erschallen lässt, dass die Menschen ihn sprechen hören. Und dass der Heilige Geist herabkommt auf Jesus, den Sohn. Und der Sohn eben vom Vater bestätigt wird. Also da kann man wirklich am einfachsten, und das eben das heutige Evangelium, am einfachsten sehen, dass es darum das Wesen Gottes geht, um das Licht, das er ist. Um das Licht, das Wort, das Fleisch angenommen hat. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und bei dem dritten Evangelium, dann weist es wieder hin, dann ist es wieder verschlüsselt. Nämlich diese Hochzeit zu Kana, eben die Stunde, wofür er gekommen ist, wo er eben hinweist, Frau, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und diese Stunde ist die Stunde am Kreuz. Diese Stunde ist die Stunde am Kreuz. Denn er sagt in seiner berühmten, also für mich jedenfalls, in dieser berühmten Predigt vom 11. September 2006 in Altötting, da sagt er das nämlich. Nein, Er wirkt ein Zeichen, mit dem er seine Stunde ankündigt, die Stunde der Hochzeit. Heute wurde die Kirche dem himmlischen Bräutigam vermählt, heißt es in der Benediktus-Antiphon. Und das ist eben dieses Evangelium von Kana, wo er hinweist auf die Stunde der Hochzeit, nämlich auf die Kreuzigung. Die Stunde der Hochzeit, die Stunde der Vereinigung zwischen Gott und Mensch. Er macht nicht einfach Wein, sondern er verwandelt die menschliche Hochzeit in ein Bild des göttlichen Hochzeitsfestes, zu dem der Vater durch den Sohn einlädt und in dem er die Fülle des Guten schenkt, die in der Fülle des Weines dargestellt ist. Die Hochzeit wird zum Bild jenes Augenblickes, in dem Jesus die Liebe bis zum Äußersten führt, seinen Leib aufreißen lässt und so sich für immer uns schenkt, Einheit mit uns wird, Hochzeit zwischen Gott und Mensch. Hochzeit zwischen Gott und Mensch. Die Stunde des Kreuzes, die Stunde, von der das Sakrament kommt, in dem er wirklich sich uns mit Fleisch und Blut gibt, sein Leib in unsere Hände und unser Herz legt, das ist die Stunde der Hochzeit. Die Stunde, von der das Sakrament kommt, in dem er wirklich, im Original hat er gesagt, wahrhaft, sich uns mit Fleisch und Blut gibt, seinen Leib in unsere Hände und unser Herz legt, das ist die Stunde der Hochzeit. Mein Lieben, und das ist eben der dritte Punkt von diesem Geheimnis, von diesem heutigen Geheimnis, dieses Wie ist Gott? Gott ist Hochzeit. Und er will nichts anderes, als dass der, der Ja zu ihm sagt, es auch freiwillig tut, der auch in diese hochzeitliche Beziehung hineingeht. Und das, haben wir ja gerade schon gehört, geht tatsächlich über die Sakramente. Es geht über die Sakramente. Denn bei den Sakramenten bzw. in der Eucharistie vollzieht sich ja das Werk der Erlösung. Da sind wir ja im Jetzt. Der Liturge ist ja Gott. Er ist ja der, der den ersten Schritt immer tut. Denn allein die Luft, die wir einatmen, wo haben wir die denn her? Die hat uns Gott ja geschenkt, damit wir die Luft auch wieder ausatmen können, ist sie ja schon längst da. Und genau so ist er immer der, der den ersten Schritt gegangen ist. Und so kommen wir dann auch in dieses Heute, in dieses Jetzt, nämlich in den Sakramenten, ist immer die Begegnung mit Gott. Aber diese Begegnung, sobald ich sage, müssten wir eigentlich einen anderen Begriff bringen. Es ist eben immer Hochzeit. Immer. Es heißt immer, jede Berührung, jeder Austausch mit Gott, der kann nur hochzeitlich sein, weil Gott, wenn er sich dir schenkt und dir gibt, sich immer absolut schenkt und gibt, ohne etwas zurückzufordern und ohne etwas zu erwarten, außer, dass wenn du Ja sagst, auch wirklich mit deinem Herzen Ja sagst und diesen Bund eingehen willst und diesen Bund, ja, ist wirklich dieser Ehebund, dieser Hochzeitsbund, der hochzeitliche Bund. Denn das fängt ja mit der Taufe schon an. In der Taufe, wenn ich die Taufgnade geschenkt bekomme, wird das Papst Franziskus gesagt in der Audienz am Mittwoch. Da fängt ja die Katechese-Reihe über die Sakramente an. Diese Taufe ist ein Geschenk und er hat die Menschen so schön gefragt, wer kennt denn von euch euer Taufdatum? Und dann sagt, oh, das sind aber wenige Finger. Und er hat dann die Hausaufgabe gegeben, Leute, schaut mal nach eurem Taufdatum. Denn durch die Taufe sind wir eine Neuschöpfung, 2 Korinther 5,17. Da haben wir Anteil an der göttlichen Natur, 2 Petrus 1,4. Nein, wir sind in diesem Gottesleben drin. Und das ist das Schwere, was wir menschlich wirklich schwer aufzuarbeiten haben. Wir machen die Kindertaufe. Es ist also das göttliche Leben schon längst in der Seele des Kindes drin, aber im Heranreifen in das Erwachsenen, in das Jugend- und Erwachsenwerden, kommt und muss die Entscheidung, das freiwillige, verantwortete Ja, ich binde mich an dich, Gott, kommen. Das ist es. Es ist eben nicht nur eben halt, dass man auf einem Papier getauft ist. Du bist auch die nicht das Ja gesprochen haben, sind trotzdem in dieser Taufgnade drin. Und das ist das Schwere, das auseinanderzuhalten und nicht zu vermixen. Denn es geht um dieses Ja-Wort. Aber wenn ich das Ja-Wort nicht spreche, heißt das nicht, dass ich das Gottesleben nicht in mir hätte. Und doch geht es um das Ja-Wort und das freiwillige Ja, Vater, ich will in diese Gemeinschaft, ich will in diese Beziehung mit dir eintreten. Er zwingt niemanden, er wird auch niemals uns zwingen. Denn, wie hat Vater Benedikt das in Nazareth gesagt? Er sagt, die Erzählung von der Verkündigung zeigt Gottes außerordentliche Feindfühligkeit. Er drängt sich nicht auf. Er bestimmt nicht einfach im Voraus, welche Rolle Maria in seinem Heilsplan für uns spielen soll. Er sucht zuerst ihr Einverständnis. Bei der ursprünglichen Schöpfung war natürlich keine Rede davon, dass Gott das Einverständnis seiner Geschöpfe suchte. In dieser neuen Schöpfung aber tut er das. Und das ist diese neue Schöpfung. In dieser Endzeit, wo wirklich Gott Mensch geworden ist, wo er die neue Schöpfung geschaffen hat, wo er Fleisch angenommen hat und durch die Taufe wir in diese neue Schöpfung geboren werden. Und da kommt er eben, da bindet er sich an die Freiheit eines jeden Menschen. Und weiter unten sagt er nämlich dann, er lädt uns mit ausgesuchter Feinfühligkeit ein, seiner Einwohnung in uns zuzustimmen, das Wort Gottes in unserem Herzen aufzunehmen und macht uns fähig, ihm in Liebe zu antworten und einander in Liebe zu begegnen. Mein Lieben, diese ausgesuchte Feinfühligkeit, das ist die Größe Gottes. Und man könnte auch gleichzeitig sagen, seine Ohnmacht. Denn wie hat Vater Papst Franziskus es gesagt, Christus kann wirklich warten. Er weiß, wie Warten geht, letzte Woche. Aber dieses Warten ist eine Not. Dieses Warten hört auch irgendwann mal auf. Denn er sagt doch beim Silvesterabend, die Stunde, wie hat er gesagt, jede Stunde, jeder Augenblick unseres Lebens ist endgültig. Jeder Augenblick unseres Lebens ist nicht provisorisch. Er ist endgültig. Und jeder unserer Taten ist erfüllt von Ewigkeit. Denn die Antwort, die wir Gott, der uns in Jesus Christus liebt, heute geben, ist entscheidend für unsere Zukunft. Jeder Augenblick des Lebens ist nicht provisorisch. Jeder Augenblick des Lebens ist endgültig. Also, dass wir uns wirklich entscheiden für diesen Bund, dass wir in diese Beziehung hineingehen. Mein Lieben, das geschieht bei jedem Sakrament. Das geschieht bei jedem Sakrament. Und da sind wir bei dem Heute. Wenn wir nämlich dann in die Eucharistie gehen, dann vollzieht sich dieses gesamte Werk der Erlösung, nämlich angefangen von der Verkündigung, der Empfängnis über die ungeborene Zeit, dann über Weihnachten, dann auch über die drei Könige bis zur Taufe, über Kana, dann über die Hingabe eben am Gründonnerstag bis zum Karfreitag am Nachmittag, dann der Tod und das Sterben, das hinabgestiegen sein zu den Toten und das Reich der Toten und dann die Auferstehung am Sonntag bis zur Himmelfahrt. Und das geschieht, das vollzieht sich in jeder heiligen Messe, mein Lieben. Und ganz wichtig, was da nämlich passiert, ist, dass wir von den Vorstellungen, wie Christus war, Abschied nehmen müssen. Wir müssen von den alten Vorstellungen Abschied nehmen. Ich finde das so faszinierend, was Vater Benedikt dann schreibt in Seite 311 im Band 2, wo es dann um Magdalena geht, die Füße Jesu umfassen wollte. Und er sagt, rühr mich nicht an. Und dann sagt er, Das wundert uns. Wir möchten sagen, jetzt wo er vor ihr steht, kann sie ihn anrühren, ihn festhalten. Wenn er zum Vater aufgestiegen sein wird, dann ist das nicht mehr möglich. Aber der Herr sagt das Umgekehrte. Mein Lieben, der Herr sagt das Umgekehrte. Jetzt kann sie ihn nicht berühren und nicht festhalten. Die frühere Beziehung zum irdischen Jesus ist so nicht mehr möglich. Auch für uns ist das nicht möglich. Es geht hier um das Gleiche, was Paulus in 2 Korinther 5, 16, eben halt diese 2 Korinther 5, 16, 17 Stelle sagt. Auch wenn wir früher Christus nach menschlichen Maßstäben gekannt haben, jetzt kennen wir ihn nicht mehr so. Es ist genau diese Stelle. Wenn einer in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Die alte Weise menschlichen Miteinanderseins und Begegnens ist vorbei. Nun kann man Jesus nur noch berühren beim Vater. Man kann ihn nur berühren, indem man aufsteigt. Vom Vater her, in der Gemeinschaft mit dem Vater, ist er uns auf neue Weise zugänglich und nahe. Man kann ihn nur noch berühren beim Vater. Mein Lieben, das ist so wichtig, eben diese Gottheit Jesu ernst zu nehmen. Auch die drei Könige, die haben das Jesuskind gesehen, das neugeborene Kind. Aber in dem neugeborenen Kind war ein ausgewachsener Gott. Verzeihen Sie, wenn ich das mal so sage, aber dass ich mir das mal bewusst mache, der ausgewachsene Gott. Und wer den Sohn sieht, sieht doch den Vater. Das heißt, der Vater hat sich doch offenbart. Ne? Der Johannes Paul sagt am 6. Januar 99, die Epiphanie des Sohnes ist die Epiphanie des Vaters. Was hat der Sohn bringen wollen, Christus bringen wollen? Gott, den Vater. Und da zeigt sich der Vater, also müssen wir zum Vater gehen, um von ihm aus Christus neu kennenzulernen. Wenn wir vom Vater aus auf die Eucharistie schauen, auf die Sendung Jesu des hohen Priesters, seine Hingabe in der Erlösung am Kreuz, wo er selbst der Priester, der Altar und das Lamm ist, dann kommen wir in diese Dimension hinein. Und es ist nicht schwierig, verschlossen oder verschlüsselt, sondern wir sind ja schon längst drin im Vater. Vater Benedikt sagt uns das im nächsten Absatz. Diese neue Zugänglichkeit setzt auch eine Neuheit unsererseits voraus. Durch die Taufe ist unser Leben schon mit Christus in Gott verborgen. Hier, durch die Taufe ist unser Leben schon mit Christus in Gott verborgen. Wir sind in unserer eigentlichen Existenz schon oben, ne, dieses Aufsteigen. Wir sind schon oben bei ihm zur Rechten des Vaters. Wenn wir in die Eigentlichkeit unserer christlichen Existenz vordringen, dann rühren wir an den Auferstandenen. Dort sind wir ganz wir selbst. Wenn wir in die Eigentlichkeit unserer christlichen Existenz vordringen, dann rühren wir an den Auferstandenen. Und das ist jetzt, und das ist heute. Das ist heute. Es ist ein ständiger Prozess. Nicht immer neu, sondern immer tiefer. Und dazu muss ich Ja sagen. Das muss ich wollen, das muss ich annehmen. Ich muss antworten. Ich muss antworten. Und deshalb ist für mich die Schlüsselstelle ja auch so wichtig im Band 1 vom Jesusbuch, nämlich die berühmte 3,28er Stelle. Die mich kennen, die wissen, dass ich das immer schon zitiere und ich hoffe, dass sie es auch mittlerweile schon auswendig können. Dann heißt es nämlich, Jesu eigenes Ich ist immer hineingeöffnet in das Sein mit dem Vater. Er ist nie allein, sondern nur im sich empfangen und zurückgeben an den Vater. Wer ihn kennenlernt, sieht den Vater, tritt in diese seine Gemeinschaft mit dem Vater ein. Mein Lieben, und das ist das, was Christus wollte. Das ist das, was das heutige Fest will, dass wir eintreten in die Gemeinschaft mit dem Vater. Na, spüren Sie? Und jedes Sakrament ist die Begegnung mit dem Vater, ist die Begegnung mit Gott, ist Begegnung mit dem Licht, ist die Begegnung mit der Liebe, ist Hochzeit, sogar bei der Beichte. Dass wenn ich eben in die Beichte gehe, gehe ich zu dem, der mich bräutlich, hochzeitlich liebt. Und dann ahnen wir, warum dann wirklich kleine Therese uns das lehren kann, Vater, bestrafe mich mit deinem Kuss. Wir meinen dann immer, wir haben dann so viel Sünden und wir können gar nicht zum Vater gehen. Nein, es ist doch unser Gott, es ist doch Hochzeit, die Begegnung zweier Verliebter. Die Erzählung, die dahinter stand, war die, was kleine Therese sagt, zwei Kinder waren zu Hause, die Eltern waren weg, dann kam der Vater früher nach Hause als geplant und er stand in der Tür und die Kinder bekommen total den Schreck. Der eine versteckt sich hinterm Sofa aus Angst vor der Strafe und das andere Kind läuft dem Papa entgegen und sagt, Papa, guck mal, springt ihm sogar auf den Arm und sagt, Papa, guck mal, alles durcheinander gemacht und jetzt bestrafe mich mit deinem Kuss. Meine Lieben, spüren Sie, was wir für eine Prägung haben, was wir für ein Gottesvorstellung, Gottesbild haben? Und wie kommen wir da dran? Ganz konkret über unseren Glauben, dieses Ja, ich glaube, und über die Anbetung. Das ist für mich so wichtig. Denn mit dem Glauben, meine Lieben, kommen wir wirklich da dran. Und da kann ich Ihnen nur die neue Enzyklika über den Glauben empfehlen, über das Licht des Glaubens. Wie wirklich unser Glaube ein Licht ist. Der Glaube ist ein Licht. Der Glaube ist ein Licht. Nämlich, wer glaubt, sieht, heißt es ganz am Anfang. Wer glaubt, sieht. Und lassen wir uns da bloß nicht blöffen, nur weil irgendwelche öffentliche Meinung oder was für eine Meinung eben uns das Gegenteil sagen will. Denn der erklärt uns das auch weiter hinten, dass nämlich in diesem Prozess wurde der Glaube am Ende mit der Dunkelheit in Verbindung gebracht. Man meinte, ihn bewahren zu können, einen Raum für ihn zu finden, um ihm ein Miteinander mit dem Licht der Vernunft zu ermöglichen. Der Raum für den Glauben öffnete sich da, wo die Vernunft kein Licht zu bringen vermochte, wo der Mensch keine Sicherheiten mehr erlangen konnte. So wurde der Glaube wie ein Sprung ins Leere verstanden, den wir aus Mangel an Licht vollziehen, getrieben von einem blinden Gefühl oder wie ein subjektives Licht, das vielleicht das Herz zu erwärmen und einen persönlichen Trost zu bringen vermag, sich aber nicht den anderen als objektives und gemeinsames Licht zur Erhellung des Weges anbieten kann. Nach und nach hat sich jedoch gezeigt, dass das Licht der eigentlichen Vernunft nicht imstande ist, genügend Klarheit über die Zukunft zu vermitteln. Sie verbleibt schließlich in ihrem Dunkel und lässt den Menschen in der Angst vor dem Unbekannten zurück. Nein, wir müssen wieder in die Begegnung mit dem Licht kommen und das ist der Glaube. Und dann ist ganz, ganz wichtig, dass wir wissen, wie Glaube geht. Mein Lieben, da werde ich nie müde, es zu erklären. Nämlich die Definition von Pieper. Ich halte das Zeugnis von jemandem, den ich lieb habe, für wahr. Jemand hat eine Einsicht, die ich nicht habe. Warum nehme ich ihm das Erzählte ab? Nicht, weil ich das verstehe. Mein Verstand ist da nicht der Maßstab, sondern weil ich diese Person liebe. Weil ich ihr vertraue. Nicht, weil ich es verstehe. Sondern weil dieser Mensch, den ich gerne habe, weil ich diesem Menschen mein Herz öffne. Und dann kommt der entscheidende Schritt, nämlich dann wird sein Wissen zu meinem Wissen, da wird seine Erkenntnis zu meiner Erkenntnis. Ne, selbst bei den Medikamenten ist es doch so, wenn ich den Kindern sage, Kinder, wenn du Kopfschmerzen hast und die Mama gibt dir eine Tablette, woher weißt du denn, dass das kein Gift ist? Mama vergiftet mich doch nicht. Ja, genau, das ist es ja. Es ist so selbstverständlich. Aber durch dieses Vertrauen der Mama gegenüber, dann lernst du, dass dieses Wissen, dass dieses weiße Ding dir die Kopfschmerzen nimmt. Und wenn man diese Reihe zu Ende geht, beziehungsweise bis zum Anfang zurückverfolgt, dann haben wir Anteil am Wissen des Erfinders der Kopfschmerztablette. Dieses Anteil am Wissen des anderen, aber nur weil ich ihm vertraue. Nur weil ich ihm vertraue. Oder diese Geschichte, wo es brennt im Haus und der Papa steht unten und das Kind oben im Fenster und das Kind sieht den Papa nicht. Und der Papa sagt, Kind, ich sehe dich, aber spring. Und das Kind sieht den Papa, aber ich sehe dich doch nicht, aber ich sehe dich, vertrau mir. Und dann springt das Kind und es landet im Arm des Vaters. Darum geht es. Und das ist kein Dunkel, sondern es ist das Du. Und dann kommt das Phänomenale dazu, nämlich, wie gibt Gott sein Leben weiter? so sagt Scheben, erkennend und liebend. Das heißt, genau darüber, wenn ich mein Herz ihm öffne und ich dann die Liebe spüre, ihn erkenne, ist das im Leben Gottes sein, dann ist das im Leben sein, dann ist das im Gott sein, im Vater sein, in der Liebe, dann ist das Hochzeit, dann ist das Licht, dann ist das dieses Licht, was Fleisch geworden ist, was inkarniert ist, was Mensch geworden ist. Und dann ist das dieses Wort, was in mir und aus mir strahlt. Und wie sagt dann Papst Franziskus in der Enzyklika über den Glauben? Das Licht des Glaubens ist ein inkarniertes Licht, das von dem leuchtenden Leben Jesu ausgeht. Ja, genau, weil das Wort Fleisch geworden ist und wir eben in dieser Liebe, in dieser Einheit, in dieser Verbindung mit ihm sind, strahlen wir dieses Licht aus, dann wird das Wort zum Licht. Mein Lieben, und der nächste Schritt, um es wieder anders zu formulieren, aus diesem Ja, ich glaube, ja, ich will das, ja, ich habe empfangen und ich schenke mich zurück, kommt automatisch das, was man Anbetung nennt. Und da bitte ich Sie, das auch so zu lernen, wie Benedikt es uns lehrt. Nämlich, das hat er doch bei uns in Köln gesagt am 21. August 2005. Denn er spricht von der Proskynesis, das, was die drei Könige heute gemacht haben, das ist das, was auch wir heute machen. Das heißt, es bedeutet den Gestus der Unterwerfung, der Anerkennung Gott als unseren wahren Maßstab, dessen Weisung wir folgen. Und jetzt kommt's. Es bedeutet, dass Freiheit nicht bedeutet, sich auszuleben und für autonom zu halten, sondern sich nach dem Maß der Wahrheit und des Guten zu richten und so selbst wahr und gut zu werden. Es macht was mit mir. Zwei Liebende gleichen sich an. Das heißt, ich werde selber dann zur Liebe geformt, gewandelt. Und dann bringt er nämlich den zweiten Begriff von Anbetung, nämlich aus dem lateinischen Adoratio. Und dann sagt er, Berührung von Mund zu Mund, Kuss, Umarmung und so im tiefsten Liebe. Aus Unterwerfung wird Einung, weil der, dem wir uns unterwerfen, die Liebe ist. Spüren Sie, mein Lieben, was das heißt, die Anbetung der drei Könige? Diese Unterwerfung ist Liebe. Die drei waren verliebt. Die waren verliebt. Die haben Gott gefunden. Und sie haben ihn bezeugt. Und Gott bezeugt heute noch, eben durch diese Tradition, dass wir das wissen dürfen, eben seine Liebe zu den dreien. Und genau diese Liebe zu denen ist eigentlich ein Ansporn für uns heute. Ist ein Ansporn für uns heute. Denn, meine Lieben, dieser Prozess, den wir Einzelne dann gehen, nämlich in diese Einheit mit Gott, in diese Vereinigung mit Gott, in diese Hochzeit mit Gott, den machen wir als Gemeinschaft auch nochmals durch. Beziehungsweise den haben wir durchzumachen. Dass wir nämlich einverleibt wurden in den einen mystischen Leib Christi der Kirche. Und dann, dass wir nämlich dann als Gemeinschaft Epiphanie sind. In dem Schreiben Mane Nobiscum Domine von Johannes Paul, dann heißt es sogar im dritten Teil in der Überschrift die Eucharistie als Quelle und Epiphanie der Gemeinschaft. Und der Nummer 21 sagt er dann, wenn die Eucharistie die Quelle der kirchlichen Einheit ist, dann ist sie auch deren höchster Ausdruck. Die Eucharistie ist die Epiphanie der Gemeinschaft. Das heißt, wir, meine Lieben, als der Leib Christi sind das Licht der Welt. Genau das, was Christus uns im Evangelium sagt. Sein Ich Bin-Wort, ich bin das Licht der Welt. Er hat so viele Ich Bin-Worte gebracht, ne? Der Weg, die Wahrheit, das Leben, die Auferstehung, die Tür, das Brot, das Licht. Aber nur eins von denen, nämlich das Licht, hat er auf uns übertragen. Ihr seid das Licht. Und wenn wir uns jetzt überlegen über das Wort, wie das Wort ausstrahlt im Inneren, wie sagt Franziskus, auf diese Weise wird Das Licht sozusagen das Licht eines Wortes, weil es das Licht eines persönlichen Antlitzes ist. Ein Licht, das uns, indem es uns erleuchtet, ruft und sich in unserem Gesicht widerspiegeln will, um aus unserem Innern heraus zu leuchten. Wenn wir dann als Gemeinschaft in dieser hochzeitlichen Gemeinschaft, nämlich die Kirche, die dem himmlischen Bräutigam vermählt wurde, wenn wir dann als die Brautkirche eben dieses Wort in uns tragen, wenn wir verliebt sind in Gott, weil Gott die Liebe ist, wenn wir Gott einfach leben, nämlich Hochzeit leben, dann ist der andere uns nicht egal, dann ist uns kein Mensch auf diesem Planet egal, dann ist uns kein Geschöpf auf diesem Planet egal, dann haben wir aber auch vor keinem Menschen auf dieser Welt Angst. Niemand kann uns dann so in Schrecken setzen, dass wir Angst haben müssten. Sondern dann umfangen wir wirklich jeden Menschen mit dieser identisch selben Liebe, wie Gott mich und dich umfängt, wie er uns umfängt. Sodass wir tatsächlich dieses Licht in der Welt sind. Und Papst Franziskus hat das auch gesagt, dieses, ich weiß nicht mehr wörtlich, aber sinngemäß, dass er eben diese, also jetzt ganz platt formuliert, ich liebe euch. Und zwar auch die Nichtgläubigen, die Ungläubigen oder die Andersgläubigen. Denn dass wir das auch neu kodieren, diesen Begriff von die anderen. Sondern dass wir das einfach aus der Liebe heraus sehen, aus der Liebe heraus sprechen, aus der Liebe heraus sehnen, nämlich aus Gott heraus, aus dem Vater heraus, eben den Menschen zu sagen, ich liebe dich. Und die Ohnmacht bleibt ja auch bei ihm und auch bei uns, eben, dass wir erwarten und warten, dass der andere Ja sagt. Und wenn er es nicht tut, sind wir enttäuscht. Und da müssen wir lernen, mit umzugehen. Diesen Schmerz müssen wir einander teilen. Den müssen wir wieder dem Vater zurückschenken. Und wenn ein Menschenherz sich öffnet für die Liebe, nicht bei uns mitmacht, sondern wenn er in seinem Herzen den Bund eingeht, eben mit der Liebe, ja, dann ist es wirklich etwas Großartiges für die ganze Ewigkeit. Spüren Sie, wie wirklich jetzt eine wichtige Zeit ist, wie das alles jetzt geschieht, wie jetzt all das Wirklichkeit ist, heute durch die Menschwerdung, wie wirklich Gott auf dieser Welt ist, wie der Vater sich zeigt, wie er in jedem Tabernakel der Welt da ist, wie er sowas von dicht unter uns lebt, wie viele tausende Tabernakel haben wir auf der Welt. Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben im Erzbistum Köln, glaube ich, 900 Kirchen. Überlegen Sie mal, 900 Kapellen. Ich weiß nicht mehr genau, das habe ich mal vor einer langen Zeit mal ausgerechnet. Ich meine, ungefähr 2-3 Kilometer, wenn man so ein Schachbrett macht, ist praktisch so, wenn man so ein Karree aufstellt, dann würde quasi alle 2-3 Kilometer, glaube ich, müssen wir nochmal genau ausrechnen, eben halt ein Tabernakel, ein Kirchturm sichtbar sein, ein Tabernakel. Das heißt, man könnte ja schon mit Lichtzeichen und Batterie und mit Taschenlampe eben zeigen, hey, da ist wieder auch Gott und da ist auch Gott und da ist auch Gott. Und er ist wirklich da, nicht weil wir uns das vorstellen, sondern weil er sich uns vorstellt. Weil es wirklich so ist. Und es bleibt auch so, selbst wenn alle Welt nicht dran glaubt. Es bleibt auch so, selbst wenn alle Welt nicht dran glaubt. Und das ist der Schmerz, den Jesus eben auch hat, den der Vater eben auch hat und den der Heilige Geist eben auch hat, eben zu sehen, wie die Menschen sich nicht öffnen. Aber es provoziert ihn nicht mit der Gewalt. Niemals wird er Gewalt anwenden, sondern er bleibt in dieser Liebe und in dieser Hingabe. Nämlich, er bleibt sich treu, die Liebe. Meine Lieben, und so wünsche ich Ihnen wirklich für heute, für diese Woche, dass Sie das aufnehmen, dass Sie wirklich in dieses Jetzt, denn heute wurde die Kirche dem himmlischen Bräutigam vermählt. Wir, ich könnte sagen, wir haben heute Hochzeitstag, wir alle. Ja, wenn wir da nicht fröhlich sein können, bei all dem Schmerz, den jeder von uns hat, bei all den Leiden, die Kranken, die wir alle kennen, die wohl auch alle mitleiden und mitweinen. All das. Und doch sind wir jetzt in der Hochzeit. Der Bräutigam ist da, Gott ist da. Im Jordan wusch Christus sie rein von ihren Sünden. Die Weisen eilen mit Geschenken zur königlichen Hochzeit. Wasser wird in Wein gewandelt und erfreut die Gäste. Alleluja. Gott segne Sie, meine Lieben, an diesem Hochzeitstag, eben auf die Fürsprache der drei Könige, der Johannes und die Apostel und all ihre Lieblingsheiligen und alle heiligen Engel und Heiligen der Kraft des kostbaren Blutes, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Maria mit dem Kindelieb,
uns allen deinen Segen gib.
Amen.
Du Licht vom Vaters, Jesus Christus, Heiland der Welt.
Das war die Sendung Die Erscheinung des Herrn, Drei König, Taufe und Hochzeit zu Kanaan mit Pfarrer Fritz May aus Langenfeld. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, Sie können eine CD bei Radio Horeb bestellen. Montags bis Freitags sind die Kollegen unter folgender Nummer erreichbar: 08328 921 120. Ich wiederhole noch einmal: 08328 921 120 ist die Nummer vom CD-Dienst von Radio Horeb. Für diejenigen, die Internetzugang haben, Sie können auch bald auf unsere Homepage gehen. Unter www.horeb.org finden Sie dann auch das Feld Podcast, das Sie anklicken können, und da können Sie wählen zwischen Podcast und Download, und auch finden Sie dort bald diese Sendung in der Reihe Spiritualität. Pfarrer May, Ihnen herzlichen Dank.
Ja, gerne.
Und dann noch einen schönen Tauftag, Hochzeitstag oder
ja,
wie auch immer.
Genau, ganz genau.
Danke.
Super, vielen Dank, alles Gute Ihnen auch.
Danke, wiederhören. Ade. Das wünschen wir Ihnen auch. Auf Wiederhören, sagt Marion Kuhl.